Dieser Podcast wird präsentiert von GSK. GSK ist jedoch nicht für den Inhalt des Podcasts verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich ganz besonders, Sie alle wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Podcast-Folge in unserem Krebs-Podcast. Dieses Mal allerdings beschäftigen wir uns primär nicht mit Krebs, sondern mit einer sehr, sehr häufigen Erkrankung, nämlich der Gürtelrose. Vielleicht ist es vielen von Ihnen schon ein Begriff. Wir werden uns aber in dieser Folge wirklich etwas detaillierter mit diesem Thema auseinandersetzen, denn wir noch lernen werden, es ist doch eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Es betrifft viele Menschen. Wir gehen ungefähr davon aus, dass jeder dritte Mensch einmal in seinem Leben eine Gürtelrose-Erkrankung hat. Vor allem aber haben eigentlich nahezu alle Erwachsene diesen Erreger in sich. Welcher Erreger das ist und das werden wir gleich noch diskutieren. Mit dieser Experten sind zum einen Professor Sihuli aus der Charité, den Sie schon alle sehr gut kennen aus unseren anderen Folgen. Zum anderen freut mich aber, Frau Dr. Anton begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Dr. Anton.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag auch von mir.
Wollen Sie sich vielleicht noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer Sie genau sind, was Sie machen und ja, was Ihr Spezialgebiet ist in der Medizin?
Ja, mein Spezialgebiet ist die Familienmedizin. Das heißt, ich betreue seit über 25 Jahren Patienten aller Altersstufen, aller Krankheitsentitäten, vom kleinen Kind bis zum Hochbetagten der Kreisin des Kreises, die typische Hausarzt- und Familienmedizin. Mache das mit sehr großer Freude immer noch. Und jeder Tag bringt was Neues. Jeder Tag, wir wissen am Morgen nicht, was bringt uns der Tag. Ein akutes Koronarsyndrom, einen gewachsenen Zehennagel. Also wir in der Allgemeinmedizin sind tatsächlich diejenigen, die sich um alles kümmern.
Sehr schön, wunderbar. Sie sind Allgemeinmedizinerin in Berlin, Lehrpraxis der Charité, wie ich in Erfahrung.
Richtig. Im Zentrum von Berlin bin auch Lehrpraxis der Charité, was ich auch sehr gerne mache. Das heißt, Studenten im 10. Semester, die zu mir in die Praxis kommen, und bin auch weiterbildungsbefugt für das Fach Allgemeinmedizin. Und ich hoffe, vielen jüngeren Kollegen das Fach Allgemeinmedizin so schmackhaft wie möglich zu machen. Es ist das Spannendste und das Allumfassendste überhaupt.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, Professor Sihuli. Wie ist Ihr Kontakt zur Allgemeinmedizin?
Erstmal muss ich leider widersprechen, weil der schönste Beruf ist der Beruf der Frauenärztin oder des Frauenarztes, weil wir natürlich uns um die gesamte Gesundheit der Frau kümmern. Und ich bin selbst ja hier an der Charité Direktor der Frauenklinik mit einem großen Schwerpunkt für Krebsmedizin. Aber das ist ja die personalisierte Medizin, dass man nicht nur heute über Operationstechniken, über Krebsmedikamente spricht, sondern auch über Prävention. Sekundärprävention, das heißt Vorbeugung. Und wie kann ich Gesundheit grundsätzlich stärken? Weil das ist ja die Definition von Gesundheit. Körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden. Und ich darf aber verraten, dass einer meiner ersten und schönsten Praktika bei Herrn Dr. Keller im Wedding. Und der war Allgemeinmediziner mit einer großartigen chirurgischen Ausbildung. Und ich war begeistert von der Vielfältigkeit. Deswegen teile ich Ihre Euphorie.
Sehr schön.
Und ich denke, das Wichtigste ist diese gute Zusammenarbeit zwischen dem Hausarzt und den Fachärzten. Und genau davon profitieren unsere Patienten. Und das können wir nicht hoch genug aufhängen, dass wir sagen, dieser Kontakt sowohl in der Primärprävention als auch in der Sekundärprävention ist es A und O, eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Patienten. Und nur davon kann der Patient und wir beide auch profitieren.
Ja, sehr schön. Das sind sehr, sehr nette Eingangsworte. Aber kommen wir direkt zum Krankheitsbild der Gürtelrose, Frau Dr. Anton. Wie steckt man sich eigentlich mit der Gürtelrose an und wie bemerkt man die?
Ja, das Fatale ist, dass die Gürtelrose zum einen sehr spät oft bemerkt wird und es gibt keine typischen Ansteckungen oder Ansteckungswege, wie wir das von normalen Infektionserkrankungen kennen. Aber wenn wir über die Gürtelrose reden, müssen wir natürlich primär die Windpocken erklären. Die Windpocken, die wir eigentlich als Kinderkrankheit kennen. Unsere Generation hat die Windpocken noch durchgemacht. Seit 2006 gibt es eine Impfung, sodass wir das Krankheitsbild der Windpocken immer weniger sehen. Aber diese Erkrankung, wenn wir die einmal als Kind erlebt haben, ist wirklich im Gedächtnis verhaftet. Ist eine hoch ansteckende Tröpfcheninfektion durch das Varicella-Zoster-Virus. Und genau dieses Virus macht primär Windpocken. Windpocken mit diesem juckenden, wirklich quälenden Ausschlag, Bläschen, die wir als Kind nur ja nicht aufkratzen durften, weil es hieß, es gibt ganz hässliche Narben. Und wenn dann diese Windpocken abgeheilt waren und wir durften dann tatsächlich endlich wieder in den Kindergarten oder in die Schule, dann passiert dieses Fatale, dass diese Viren sich zurückziehen. Sie verbleiben in unserem Körper, ziehen sich zurück in die Nervenknoten. Nervenknoten entlang der Wirbelsäule bis hin zu Nervenknoten im Gehirn. Und genau dieses Fatale bewirkt, dass diese Viren in unserem Körper schlummern, sie überwintern und bei der nächsten Gelegenheit, die sich dann bietet, und das wäre halt, wenn das Immunsystem geschwächt ist, der Körper oder die Seele da niederliegt, können diese Viren wieder aufflackern und machen das Vollbild der Gürtelrose. Das heißt also, wir müssen uns gar nicht anstecken, wie wir das kennen von unseren Erkrankungen über Tröpfchen, Schmierinfektion oder Aerosole, sondern diese Viren verbleiben in unserem Körper und leider muss man sagen, über 95% der Menschen der älteren Generation haben dieses Virus in sich. Es schlummert in unserem Körper und kann jederzeit wie eine tickende Zeitbombe losgehen.
Vielen Dank, das war sehr, sehr eindrücklich, sehr schön erklärt. Sie haben schon gesagt, immungeschwächte Patientinnen oder vielleicht auch seelisch geschwächte Patientinnen. Professor Sihuli, Sie als Onkologe und Krebsexperte sehen ja viele Patientinnen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Haben diese Patienten denn ein höheres Risiko, möglicherweise so eine Wiederaktivierung dieses schlummernden, im Körper lauernden Virus zu erleben?
Also grundsätzlich ist das ja eine extrem hohe Herausforderung für den menschlichen Organismus, wenn man eine Krebserkrankung hat, Symptome entwickelt und dann vielleicht noch eine Therapie bekommt. Das ist ja Stress. Und natürlich hat das Einfluss auf unser Immunsystem und in der Wechselwirkung mit unserer Umwelt. Und Frauen und Männer, die eine Krebsbehandlung haben oder aufgrund der Symptomatik in einem geschwächten Zustand kommen, das sind ja häufig Symptome, Gewichtsverlust, körperliche Schwäche, dieses sogenannte Fatigue-Syndrom, Blutarmut und Nährstoffmangel. Das sind natürlich begünstigende Faktoren, auch Schwächen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt zu geraten. Und dazu gehören natürlich auch gerade Infektionen. Und deswegen ist gerade bei Menschen, die eine Krebserkrankung haben, es ganz besonders wichtig zu schauen, wie kann ich den Gesundheitsstatus so stärken, dass ich eben nicht zusätzlich ein neues Problem bekomme. Einfaches Beispiel. Es gibt eine Frau, die hat jetzt Bauchwasser aufgrund einer Eierstockkrebserkrankung, soll eine 7-stündige Operation bekommen, soll eine Chemotherapie vielleicht und eine sogenannte Medikamententherapie, danach Erhaltungstherapie bekommen. Und wenn diese Frau jetzt noch zusätzlich, und sie ist 73 Jahre jung, noch eine Lungenentzündung bekommt, dann wird es problematisch. Und deswegen ist das so wichtig, dass man vor Beginn, während, aber auch danach sich überlegt, wie kann ich mich schützen? Und dazu gehören natürlich die Impfungen. Und mein Vater hatte eben genau dieses Problem des Herpes Zoster und hat 4 Jahre lang daran wirklich sehr, sehr gelitten, weil er sich schlechter bewegen konnte, Schmerzen hat. Und wenn er sich schlechter bewegt und dann noch eine Krankheit hat, dann steigt das Thromboserisiko. Dann steigt das Risiko, eben gebrechlicher zu werden, Sturzgefahr etc. Das heißt, das ist eben aktuell gar nicht immer das größte Problem, aber man muss so gut wie möglich seinen Gesundheitsstatus so stärken, dass ich das schaffe und Patienten unter Krebsbehandlung, egal ob es eine rein operative Therapie ist, Strahlentherapie, Chemotherapie, Immuntherapie, sind natürlich erstmal gestreckt und immungeschwächt. Deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig und da brauchen wir genau die Ärztinnen und Ärzte, die auch einen sehr guten Zugang zu diesen Patienten haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch die Hausärztin an Bord haben.
Ja, vielen Dank.
Und ich denke, für uns ist es auch ganz wichtig zu erkennen, dass diese Patientinnen in ein sehr, sehr tiefes Loch fallen. Sie entwickeln eine Depression, wenn nicht gegebenenfalls schon eine Depression des langen Leidensweg vorher bestanden hat. Und wir sehen ganz häufig in der Hausarztpraxis, dass die Depression ein Trigger ist für die Gürtelrose. Also wir sehen das nicht nur bei unseren Diabetikern, bei unseren Lungenerkrankten, bei Menschen mit Rheuma, rheumatoider Arthritis, auch bei der Depression. Und erschwerend kommt hinzu, wie Sie schon sagten, wenn das Immunsupprimiert oder das das Immunsystem reduziert wird durch Interventionen wie Chemotherapien, Bestrahlungen, sodass es natürlich hier auch wieder der Zusammenarbeit bedarf, primär etwas zu tun, dieses Immunsystem zu stärken. Aber vielleicht noch mal zurückzukommen auf die Risikopatienten. Das Immunsystem wird natürlich auch im Laufe des Lebens, und Sie sagten gerade die 73-jährige Patientin, die hat ja auch noch zusätzlich den Nachteil, dass sie doch schon etwas älter ist. Und wir wissen, dass ab 60, 65 Jahren unser Immunsystem altert. Die Kompetenz des Immunsystems nimmt ab. Und wenn dann noch erschwerend eine Krebserkrankung hinzukommt, gibt es im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr zum Zusetzen, wie man früher gesagt hat. Der Mensch ist diese Erkrankung denn ausgeliefert. Und hier kommen wir wieder mit unserer Prävention und Prävention als allererstes mit Aufklärung. Wir müssen unsere Patienten und Patientinnen aufklären.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir kommen auch gleich noch zur Prävention. Mich würde nochmal interessieren, wir haben jetzt schon gehört, das ist also häufig etwas, was im Zusammenhang anderer Erkrankungen auftreten kann. Was sind denn aber so die klassischen Symptome, mit denen die Patientinnen zu Ihnen kommen, Frau Anton? Und inwiefern schätzen Sie auch ein, dass vielleicht dort auch ein bisschen kleiner Zeitdruck besteht oder vielleicht die Diagnose einfach auch verschleppt wird? Sehen Sie das als Problem oder Patientin?
Ja, es ist wirklich, wie Sie schon sagten, das ist wirklich ein Problem. Je früher man die Gürtelrose erkennt, umso besser kann man genau diese Postosteoneuralgie verhindern, von der Herr Professor Sohiuli gesprochen hat. Aber das Problem ist, dass die Gürtelrose so ein bisschen sich maskiert in der Anfangszeit. Also sehr, sehr häufig sehen wir Patienten, die kommen mit neuralgischen Schmerzen, Schmerzen, die eher anmuten wie ein Nervenschmerz, sei es im Gesicht, wie die Trigeminusneuralgie, was viele Patienten als Zugluft oder sonst irgendwas erklären, oder im Hals-Nackenbereich als Verspannungen, im Brustkorbbereich auch wiederum, dass sie sagen, ach, vielleicht habe ich mich verlegen, vielleicht habe ich irgendwas an der Brustwirbelsäule, sodass die ersten Symptome oft fehlgedeutet werden. Patienten gehen gegebenenfalls zum Orthopäden und erscheinen erst im Bläschenstadium. In dem Moment, wenn diese Bläschen in diesem Versorgungsgebiet des Nerven auftreten, sei es im Gesichtsnervbereich, über dem Auge, über der Stirn oder sei es im Gürtelbereich, wo der Name Gürtelrose herkommt, wo es am allerhäufigsten auftritt, im Brustkorbbereich, dann werden sie hellhörig und sagen, ich habe hier Bläschen, ich habe hier einen Ausschlag. Aber da bis dahin vergehen oft schon 7 bis 10 Tage wertvoller Zeit, die wir dann unbedingt im Bläschenstadium sofort nützen müssen, um virustatisch, das heißt also mit Medikamenten, sofort einzugreifen, diese Viruslast und die Virusvermehrung zu reduzieren. Und früher wir eingreifen, umso besser ist das Outcome oder das Ergebnis für die Patienten, dass sie weniger diese Post-Zoster-Neuralgie, diese üblen, wirklich zermürbenden Schmerzen, die noch 3 Monate bis zum Teil lebenslang nach einer Gürtelrose Erkrankung auftreten können. Und das ist die größte Herausforderung, sowohl für uns als auch für die Kollegen, zu sehen, hier entsteht eine Gürtelrose, hier könnte eine Gürtelrose auftauchen, weil die Gürtelrose kann auch mal am Daumen oder am Großzeh auftauchen. Sie muss also nicht immer im Thoraxbereich auftauchen. Aber wenn das typische Bläschenstadium erreicht ist, dann ist es im Prinzip egal. Dann weiß man, aha, da gibt's eigentlich kein Vertun mehr mit der Diagnose. Und da ist die ganz, ganz wichtige Botschaft, so früh wie möglich einzugreifen mit Medikamenten, die diese Virusvermehrung reduzieren.
Das heißt, im Vordergrund, wenn ich das zusammenfassen darf, steht tatsächlich die rechtzeitige Erkennung, überhaupt daran zu denken, frühzeitig die Symptome zu behandeln, die entstehen können, die Schmerzen auch effektiv zu therapieren, gegen das Virus zu therapieren und eben die Diagnose nicht zu verschleppen. Die Frage an den Onkologen, Schmerzen sind ja ein relativ unspezifisches Symptom, wie wir sagen, also Schmerzen zum Beispiel auch im Bauchbereich, wenn ich jetzt wieder an die Gürtelrose denke vom Namen, kann ja auch Hinweis auf andere Erkrankungen sein. Was wäre für Sie jetzt aus Frauen heilkundlicher oder gynäko-onkologischer Sicht ein, sagen wir, wie können Patienten das unterscheiden? Ja, muss ich jetzt Angst haben, dass ich da vielleicht doch eine Krebserkrankung habe? Ist das eine Gürtelrose? Wie könnte sich das voneinander unterscheiden?
Ich glaube, erstmal wichtig ist, und das zeigen auch ganz viele Untersuchungen, dass Menschen auch mit Krebserkrankungen häufig unbehandelte Schmerzzustände haben. Und wir haben das ja auch untersucht in einer großen Studie, dass das nicht nur die Lebensqualität beeinflusst, sondern auch sogar ein Prognosefaktor ist. Deswegen ist erstmal meine Antwort, jede Schmerzsymptomatik sollte unbedingt mit den Ärzten besprochen werden. Und da kann man das auch versuchen zu skalieren, wo man sagt, man hat eine Skala von 0 bis 10, der 10. wäre die ja kaum aushaltbare Schmerzen, null wäre ganz leicht, dass man so ein Gefühl bekommt. Und das ist der erste Schritt, weil zu unterscheiden, ob der Schmerz jetzt harmlos oder ein Frühsymptom ist, ist schwierig. Grundsätzlich ist das so, wenn Schmerzen nicht weggehen, ist das ein schlechtes Zeichen. Wenn Schmerzen stärker werden, ist ein schlechtes Zeichen. Und wenn dann noch was dazukommt, Hautveränderung, Fieberreaktion, ist das immer ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch das Signal, dass man eben wirklich frühzeitig das artikuliert, also ausspricht und darauf reagiert. Und das sind wirklich unheimliche Schmerzen, die müssen aber nicht eben gleich mit der Maximalkraft beginnen, sondern es kann leichter sein, so wie die Frau Dr. Anton das gesagt hat. Aber immer dann, wenn etwas nicht weggeht, etwas schlimmer wird, was dazukommt, dann bitte sofort zu Ihren Ärzten gehen.
Ja, vielen, vielen Dank. Kommen wir zu unserem dritten Themenkomplex, die Prävention. Die gute Nachricht ist, man kann dort etwas tun, sowohl in dem einen als auch noch in dem anderen Fall. Frau Dr. Anton, was können wir denn unseren Patientinnen und Patienten raten in Bezug auf die Möglichkeiten der Prävention dieser Erkrankung?
Viele Menschen kennen das Vollbild der Gürtelrose. Es gibt kaum jemanden, der nicht sagt, ich habe eine Gürtelrose-Erkrankte in meinem Familien- oder Freundeskreis und diese Erkrankung möchte ich nicht haben. Also die Prävention ist für uns immer das Allerwichtigste. Und die STIKO hat diese allgemeine Empfehlung für die über 60-Jährigen herausgegeben und auch schon eine Empfehlung für Menschen ab 50, also Menschen mit chronischen Grunderkrankungen, sei es der Diabetes oder chronische Lungenerkrankungen.
Ja, ich denke, erstmal ist das wirklich großartig, dass wir so eine unabhängige Kommission haben, die STIKO, die eben genau sich die Frage stellt, welche vorbeugenden Impfungen können wir für Kinder, aber auch für Erwachsene eben definieren. Das ist ein Gremium, was ja am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist. Und da ist es relativ klar, dass eben Menschen, die eben immungeschwächt sind, so wie Frau Dr. Anton das formuliert hat, es können aber auch Patienten sein, die chronisch erkrankt sind. Patienten mit Zuckerkrankheit haben bekanntermaßen auch ein erhöhtes Risiko oder Patienten mit einer schweren Herzerkrankung, wo man eben genau das fast nicht zum Überfließen lassen möchte. Und deswegen ist das so relevant, dass man eben das anbietet. Und ich weiß, wie schwer das ist, auch für die Patienten und für die Patienten, dass wenn man eben so eine schwere Diagnose übermittelt bekommt, sie haben Brustkrebs oder Darmkrebs, dass dann natürlich alles sich auf die Krebserkrankung konzentriert, über OP und über Krebsbehandlung und auch das medizinische Personal häufig sich ganz fokussiert auf das spezifisch auf das ganz spezielle Konzept für die Krebsbehandlung, aber manchmal eben vergisst, dass es eben wichtig ist, dass auch wenn so eine Krebserkrankung da ist, das ganz wichtig ist, den gesunden Körper zu stärken. Und deswegen ist Prävention erstmal grundsätzlich so wichtig. Und da sind wir uns einig, dass wir da auch als Gesundheitssystem viel mehr machen müssen, weil es viel besser ist, Krankheiten zu vermeiden und auch schwere Krankheitszustände, die dann vielleicht eine Krankenhausaufnahme oder sogar Intensivstationen notwendig machen, dass wir dort die viel mehr nutzen. Und deswegen ist das mir auch so wichtig, dass wir heute darüber sprechen und dass gerade wenn wir auch heute ganz stolz sein können, dass wir ganz viele Menschen auch heilen, Langzeitüberleben ist ja ein großes Thema, aber dass wir da eben schauen, dass wir weiter eben vorbeugen. Vorbeugen, so wie wir gegen Osteoporose vorbeugen, sollten wir eben genau für diese Infektion vorbeugen. Aber da bin ich absolut d'accord, dass wir erstmal das Angebot machen sollten. Und auch eine Krebsbehandlung ist ja keine Kontraindikation, also kein Gegenargument, nicht über Impfung zu sprechen. Und bei den meisten Impfungen ist das auch möglich, auch während einer Chemotherapie, vielleicht nicht gleich in den ersten Tagen, aber dann, wenn die Werte sich wieder erholen, durchaus eine Impfung nachzuholen, wenn sie vergessen wurde.
Ja, vielen Dank. Auch hierzu nochmal wirklich der Hinweis zu der Ständigen Impfkommission. Das ist sozusagen die das ausgesprochene Wort für STIKO. Da gibt es ganz klare Empfehlungen für Menschen unter Krebstherapie zur Impfung und was sie tun können. Ich würde nochmal abschließend auf das Stichwort Prävention zurückkommen. Was können Patientinnen und Patienten aktiv selbst noch tun, sich für solche Erkrankungen zu informieren, aber eben auch vorzubeugen? Frau Dr. Anton, was empfehlen Sie den Patienten, was sie, viele fragen ja, was kann ich selber tun? Ja, wie kann ich mich selber eben mein Immunsystem stärken?
Sie meinen jetzt generell Patienten. Also Patienten kommen mit der Frage, nicht Krebspatienten im Speziellen.
Genau, genau.
Gerade unsere Krebspatienten, da ist es schon so, dass der Kopf einfach nicht frei ist für Beratung. Also alles dreht sich dann um diese Erkrankung, die das Leben verändert. Und hier sind wir als Hausärzte, weil wir doch dann eher ein objektives Bild haben, zu sagen, wir wissen, sie müssen sich der oder jener Therapie unterziehen. Und hier ist es sinnvoll, dass wir vorher ihren Impfstatus prüfen, alle Impfungen, die möglich sind, zu machen. Natürlich geht immer der Rat in der Hausarztpraxis zur gesunden Ernährung, natürlich alle Risikofaktoren, sei es die Adipositas, so gut wie möglich einzustellen. Wenn ganz generelle Empfehlungen, immer natürlich mediterrane Kost bis hin zu Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und vielen Patienten können wir auch damit wirklich helfen, wenn wir im Nachhinein einfach nur da sind und einfach als Hausärzte, als Gesprächspartner, Partnerin da sind. Sie brauchen oft gar nichts zu sagen und der Patient schüttet sich sein Herz aus. Also von daher ist es wichtigste, Ansprechpartner oder Partnerin zu sein und ein offenes Ohr für die Anliegen des Patienten zu haben. Also er hört dann, wenn eine Krebserkrankung auftritt, so viele gute Ratschläge, so dass er sogar im Konflikt ist zu sagen, wenn ich das eine oder das andere nicht tue, muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Also ich denke, da muss man auch viel hilft viel zur Seite legen und sagen, ganz individuell, was tut dir gut? Und zum einen würde ich immer zu einer Impfung raten, egal welcher Entität, natürlich alle Impfungen, weil das Immunsystem nicht nur die Gürtelrose triggert, sondern alle anderen Impfungen auch zum Tragen kommen sollten. Aber für uns als Hausärzte ist es einfach wichtig, Gesprächspartner zu sein und tatsächlich auch Kooperationspartner mit dem Facharzt.
Ich glaube, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass wir da wirklich aufwachen. Erst vor wenigen Tagen wurde ja veröffentlicht, dass wir in Deutschland eine der geringsten Lebenserwartungen im europäischen Durchschnitt haben. Und wir wissen, dass eben Erkrankungen wie Gebärmutterkörperkrebs, Herzinfarkte weiter exponentiell zunehmen. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch gerade in Deutschland. Und das heißt, dass wir da wirklich aufwachen müssen, vorbeugende Maßnahmen zu nehmen. Und da ist das heute großartig, dass wir da darüber sprechen können und auch über Impfung uns da Gedanken machen, was extrem wichtig ist. Aber wir auch den Lebensstil tatsächlich ernst nehmen müssen. Wir essen zu viel, wir bewegen uns zu wenig und wir achten zu wenig auf gesundheitsstärkende Elemente, weil die mediterrane Kost ist ja nicht jetzt das schlechte Olivenöl. Es ist eben die balancierte Ernährung und das ist das viele bewegen. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch Dinge in die Gesundheitssysteme platzieren müssen, um das zu belohnen, dass wenn jemand auch Kraft und Zeit investiert, sich mit Vorsorge zu beschäftigen. Und ich denke, dass wir das nicht so weiterlaufen lassen können, weil die Verlockungen durch die Digitalisierung, durch die Technik werden ja immer größer, noch träger zu werden. Und deswegen ist das so schön, dass wir hier diesen Podcast haben und wir hoffentlich auch gleich, nachdem wir diesen Podcast beenden, auch uns wieder etwas mehr bewegen werden, auch als Therapeuten.
Vielen, vielen Dank. Das ist ein guter Hinweis, denn auch als Therapeut sollte man im Idealfall mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, vielen Dank, Professor Sihuli und Frau Dr. Anton, insbesondere an Sie, dass Sie hier zur Verfügung gestanden haben und vielleicht auch noch für weitere Folgen in unserem Krebspodcast als Allgemeinmedizinerin
sehr gerne
hier Ihr Wissen zur Verfügung stellen können. Vielen Dank. Wir werden Informationen in die Shownotes packen, auch zu den Impfempfehlungen und noch weitere inhaltsreiche Dinge für Sie zum Nachlesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von GSK. GSK ist jedoch nicht für den Inhalt des Podcasts verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten.